Wir haben schon zweimal über Epheser 4 nachgedacht und ich finde, das ist ein unerschöpflicher Text. Wir bibeln ihn nochmal an die Wand, dass wir ihn alle lesen können. Und ich lese ihn dann noch einmal vor. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. Ein gewaltiger Text. Kurz nochmal die Punkte von den letzten beiden Predigten im Mai. Wir als Gemeinde und die Christenheit insgesamt sind der Leib Christi in dieser Welt. Das heißt, Christus stellt sich durch uns in dieser Welt dar. Wir repräsentieren Christus in der Welt. Ich finde das ungeheuerlich, unglaublich. Was für ein Vorrecht, was für eine Wahnsinnssache, was er uns da zutraut. Wir können das aber nur durch seinen Geist und seine Gaben. Damit wir diesem Auftrag nachkommen, müssen alle Körperteile vorhanden sein, sie müssen gesund sein, sie müssen an der richtigen Stelle hängen und sie müssen miteinander funktionieren. Und deshalb hatten wir drei Punkte. Das erste, an der Liebe soll man die Jünger Jesu erkennen. Das hat uns Jesus immer wieder mit auf den Weg gegeben, vor allen Dingen auch in den Abschiedsreden, wo er ja genau das sagt, was ganz wichtig ist. Ich meine, er weiß, dass er in 3 Tagen stirbt und dann hat er den Jüngern nochmal das aufgetragen, was einfach ungeheuer wichtig war, was ihm am wichtigsten war. Es ist ja, wenn man weiß, ich habe noch ein paar Tage, dann ist das sehr intensiv und das ist sehr wichtig, was man dann sagt. Und da sagt er das, genau das. Man soll uns nicht an unserer Rechtgläubigkeit erkennen, nicht, dass wir perfekt sind, nicht, dass wir moralisch vollkommen sind, sondern an der Liebe untereinander. Das war die erste Predigt. Die zweite Predigt, wir stellen Christus dar durch gegenseitige Ergänzung, nämlich, dass jeder seinen Platz einnimmt und ausfüllt. Und dass wir einander ergänzen. Und das ist auch etwas Wunderbares. Das ist übrigens alles eigentlich ein Kontrast zu dem, was oft in der Welt um uns herum geschieht. In manchen sind sie uns aber auch voraus. Manchmal können wir uns eine Scheibe abschneiden von Menschen, die Gott gar nicht kennen und trotzdem diese Dinge leben. Also Ergänzung. Ergänzung heißt, wir hauen nicht auf den Schwächen der anderen herum, sondern wir ergänzen die Schwächen der anderen durch unsere Stärken. Und das ist durchaus herausfordernd. Das merken wir immer wieder. Aber nur dann können wir Christus darstellen. Und wir haben alle Stärken und wir haben alle Schwächen. Und wenn wir alle nur Stärken hätten, brauchten wir keine Barmherzigkeit. Dann hätten wir Barmherzigkeit nicht nötig. Wenn wir aber selber keine Barmherzigkeit empfangen würden, könnten wir sie auch nicht weitergeben. Also es wäre sehr, sehr kalt, sehr unbarmherzig unter uns. Und eigentlich helfen uns unsere Schwächen, dass Barmherzigkeit wachsen kann und damit wieder etwas von Christus dargestellt wird, weil er nämlich barmherzig ist und Barmherzigkeit eins seiner Kennzeichen ist, eines seiner Charaktereigenschaften. Wir können das nur, wenn wir verwurzelt sind in Jesus und wissen, wir sind wertvoll, egal wo wir stehen, egal was wir tun. Wir sind genauso wertvoll, wenn wir einen kleinen Dienst tun, der nicht sichtbar ist, wie wenn wir hier vorne auf der Bühne stehen und predigen oder singen oder den Gottesdienst leiten. Es kommt auf die Ergänzung an. Und das Dritte war, wir stellen Christus in dieser Welt dar, durch Leitung, die einrenkt, ausrüstet, bevollmächtigt und multipliziert. Es geht ja in diesem Text darum, dass die Heiligen zum Dienst zugerüstet werden. Die Heiligen, das sind wir alle. Jeder Christ ist heilig, weil Gott jeden heilig gemacht hat. Christus zugehörig, Gott Zugehörigkeit ist Heiligkeit, nicht moralische Vollkommenheit. Und der ganze Leib tut den Dienst. Und es gibt ein paar, die renken ein, dass kein Glied ausgerenkt ist. Das tut nämlich weh. Und dann kann man nicht agieren. Wenn zum Beispiel die Schulter ausgerenkt ist, dann kann man den Arm nicht bewegen. Oder das Bein ausgerenkt ist, dann kann man nicht laufen. Das heißt in der Gemeinde, dass jeder seinen Platz findet. Es sind ein paar dafür da, um andere zu bevollmächtigen. Eigentlich sind wir alle da, andere zu bevollmächtigen mit dem, was wir haben und auch zu multiplizieren, das, was wir haben. Und wenn wir das tun, dann dienen wir mit der Gabe der Leitung. Und nun werden Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer genannt. Und die sollen in der verschiedenen Art zu Gott, zu der sie berufen sind, die Glieder einrenken. Es sind nicht nur die fünf, es gibt noch andere, aber ich beginne mal mit diesen fünf. Und ich möchte heute drei dieser Berufungen erläutern, nämlich die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Die braucht man übrigens überall, in jedem kleinen Bereich, in jedem Bereich der Gemeinde braucht man die mehr oder weniger. Also die sind sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir, es geht mir auch darum, dass wir ein Stück mehr identifizieren, wer von uns denn was geschenkt gekriegt hat. Dass wir diese Menschen finden, weil ich glaube, es gibt viel mehr als die, von denen wir schon wissen oder die schon in dem jeweiligen Dienst tätig sind. Dass wir uns identifizieren gegenseitig, dass wir uns fördern in diesen Berufungen, in diesem Dienst und dass dann jeder auch seinen entsprechenden Platz bekommt. Ich beginne mit den Evangelisten. Die Evangelisten, da haben wir ein schönes Bildchen. Genau, die führen zu Jesus hin. Ich fange mal in der Bibel an. In der Bibel wird dieses Wort Evangelist eigentlich relativ selten gebraucht. Es gibt einmal Psalm 68, Vers 12, steht dieses Wort, das heißt Siegesbotinnen, Siegesbotinnen in diesem Psalm. Im Neuen Testament wird das Substantiv Evangelist nur an drei Stellen verwendet, nämlich in Epheser 4, was wir gerade gehört haben, in Apostelgeschichte 21, Vers 8, wo Philippus als Evangelist beschrieben wird, und 2. Timotheus 4, Vers 5, wo Timotheus von Paulus aufgefordert wird, das Werk des Evangelisten zu tun. Wir können dann besonders gut sehen, wie ein Evangelist arbeitet, wenn wir den Werdegang des Philippus anschauen. Das ist übrigens noch interessant, das fällt mir jetzt ein. Ich meine, wir haben die Gemeinde gestartet als Philippus-Gemeinschaft und Philippus war uns sehr wichtig. Zum einen der Philippus-Jünger und dann der Philippus der Evangelist. Der ist nämlich mit anderen griechisch sprechenden Jüngern Jesu aus Jerusalem vertrieben worden. Und was hat er dann gemacht in Samaria? Er hat evangelisiert. Und wir konnten damals nicht in der Kirchengemeinde Stolberg bleiben. Und wir sind gegangen und haben evangelisiert. Und wir haben gestern ein super, super spannendes Seminar gehabt über das Thema Brücken bauen, Muslime erreichen. Und Ich denke, da werden wir auch noch ein bisschen was im Gottesdienst von aufnehmen und predigen, was wir da gehört haben. Ja, wir haben eben auch über diesen Text eine kurze Weile nachgedacht. Und tatsächlich brauchten sie die Verfolgung, um ihre Umgebung zu erreichen. Sie hatten schon den Auftrag, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium. Dann hatten sie das, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die hatten sie schon empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Aber was haben sie gemacht? Sie waren in Jerusalem und da war es schön kuschelig miteinander. Sie hatten alle wunderbar lieb, jedenfalls die ersten Tage. Danach kriegten sie auch Konflikte. Schon Apostelgeschichte 6 und auch danach nochmal. Aber sie wären wahrscheinlich zusammengeblieben. Gut, es war da auch das, dass durch diese Einheit, die sie hatten, viele angezogen wurden und viele zum Glauben kamen in Jerusalem selbst. Aber sie wären wahrscheinlich in Jerusalem geblieben, wenn sie nicht rausgeworfen wären durch die Verfolgung, die in Jerusalem kam. Und dann hat sich das Wort ausgebreitet. Es gibt noch eine andere Geschichte von Philippus, das ist die mit dem Kämmerer aus Äthiopien, dieser Finanzminister aus Äthiopien, der in Jerusalem war und dann mit dem Wagen zurückfährt. Und Philippus bekommt von Gott so den Eindruck, ich soll auf eine einsame Straße gehen nach Gaza, Richtung Gaza. Und dann ist er gegangen, also war ich sehr verrückt und dann hat er dort so einen Mann gefunden, der mit einem Wagen zurückfuhr nach Äthiopien und hatte ihn gehört, wie er das Wort Gottes liest, Jesaja, und hat dann gefragt, verstehst du, was du liest? Und er hat es natürlich nicht verstanden. Und er hat es ihm erläutert und schließlich und endlich hat er ihn getauft. Das ist das Werk und der Auftrag des Evangelisten. Also der Evangelist ist ein Siegesbote, ein Freudenbote, der die rettende Botschaft von Christus zu den Menschen bringt. Es ist ihm nichts wichtiger, als dass Menschen Gott kennenlernen und ihm zu folgen beginnen und Jünger werden. Und er hat meist sehr guten Zugang zu Nichtchristen. Er versteht es, sie anzusprechen, er stellt Kontakt her, baut Brücken und kann es auch glaubwürdig für Nichtchristen erklären, verständlich. Und spürt die Sehnsucht, spürt die Verlorenheit, ist vielleicht auch kreativ, spricht zeugnishaft und zielt auf eine Entscheidung hin. Manchmal ist es von besonderen Zeichen begleitet, wie Heilung, Befreiung und manchmal auch nicht. Ein weiterer Punkt des Evangelisten ist, andere anzuleiten und diese Liebe für die Menschen, die Jesus nicht kennen, auch zu entfachen und andere Gläubige in der Evangelisation anzuleiten. Damit, wenn das jemand macht, dann ist er in diesem Dienst wie in Epheser 4. Also dann evangelisiert er nicht nur selber. Wir erinnern uns vielleicht an die Predigt Pfingsten, es gibt diese Universalberufungen, die wir alle haben. Wir sind alle berufen als Christen, das Evangelium weiterzutragen. Das nächste ist, wir sind speziell begabt damit, mit dieser Gabe. Und das dritte, wir sind nicht nur begabt, es selber zu tun, sondern wir rüsten andere aus, das auch zu tun, leiten vielleicht evangelistische Teams oder Alpha-Kurse und schulen andere Gläubige, das auch zu tun. Der Auftrag des Evangelisten endet mit dem, dass jemand zum Glauben kommt. Dann übernehmen die Hirten und Lehrer. Ja, jetzt zum Hirten. Und das ist noch interessant bei Hirten und Lehrern, kommt diese Bezeichnung für Hirten und Lehrer im Neuen Testament vor allen Dingen und hauptsächlich für Christus selber, für Jesus selber vor. Also Jesus ist der Hirte und Jesus ist der Lehrer und der Heilige Geist ist der Lehrer. Und ich dachte dann, wow, wie sehr gibt Jesus uns teil an sich, an seinem eigenen Dienst, indem er uns zu Hirten und Lehrern beruft. und wir teilhaben an seinem Dienst. Da ist er. Der klassische Hirte als Hauskreisleiter. Also wir nennen uns ja bei der Vineyard nicht Pastoren, wenn wir eine Gemeinde leiten, ganz bewusst nicht, weil wir sagen, wir möchten, dass in der Gemeinde ganz viele Pastoren sind. Und das sind eben auch ganz viele Pastoren, ganz viele Hirten. Und jeder Hauskreisleiter ist ein Pastor, ein Hirte. Ja, der Hirte kommt in der Substantivform eben fast nur für Jesus Christus vor. Epheser 4 ist die einzige Ausnahme von dieser Regel. Aber es gibt oft öfter diese Verbform, die haben wir im Deutschen nicht. Jemanden Hirten wäre das wörtlich übersetzt. Im Natürlichen geht ein Hirte der Herde voran, er weist ihnen den Weg, er weidet sie, er beschützt die Schafe, er geht den Schafen nach, wenn sich eins verheddert hat, irgendwo im Gebüsch. Er will, dass die Schafe groß und stark werden. Er sorgt sich um die einzelnen Schafe und wenn ich es übertrage, der Hirte im geistlichen Sinne sorgt sich um die einzelnen Menschen in der Gemeinde. Er kennt sie, er weiß sich für sie verantwortlich, er weiß um ihre Nöte, Probleme, Schwierigkeiten, weiß, wo sie geistlich stehen, sorgt für Nahrung, muss sie nicht unbedingt selber geben, sondern sorgt für Nahrung, verbindet Wunden, führt sie auf guten Wegen und will sie hegen, pflegen, schützen, stark machen, will ihre Verletzungen heilen und ist an ihrem geistlichen Wachstum interessiert. Könnte man zusammenfassen, der Hirtendienst ist ein Dienst des Ernährens. Dabei muss der Hirte nicht selber füttern, er kann dann auch den Lehrer engagieren, dass der etwas bringt. Er führt sie ja zur Weide. Es ist ein Dienst des Schutzes, schützt Schafe auch vor ihre Lehren und ihre Wegen, schützt sie davor, vom richtigen Weg abzukommen, nicht in Fallen zu tappen, beim Angriff von Feinden, damals eben den Wölfen, etwas heute jetzt, was Gemeinde zerstören kann, das abzuwehren. Es ist ein Dienst an den Kranken, sowohl im Gebetsdienst für Kranke als auch Krankenbesuche, Sorgen für Kranke. Es ist auch ein Dienst, wo des Konfrontierens vielleicht mit Verhaltensweisen, die der Gemeinde schaden, und es gehört auch dazu, zu verwalten. Der Hirte hat dabei immer die einzelnen Schafe im Blick. Und für sie gibt er sich hin. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe, heißt es von Jesus. Und das heißt es auch für den Hirtendienst in der Gemeinde. Ungeheuer wichtig. Ich hoffe, wir identifizieren mehr Hirten in der Gemeinde, als wir es bisher schon identifiziert haben. Weil es hängt ein Stück an dem, ob dieser Hirtendienst gut funktioniert, dass sich alle Menschen der Gemeinde wohlfühlen können und wissen, es wird sich um mich gekümmert. Ich kümmere mich und es wird sich um mich gekümmert. Und wenn wir zu wenig Hirten haben, dann gibt es immer wieder das Gefühl, es kümmert sich keiner um mich. Und das müssen einfach ganz viele tun. Und ich hoffe, wir identifizieren viele Hirten, ganz wichtige, wertvolle Begabung im Leib Christi. Und die Lehrer, da haben wir auch noch ein Bildchen. Lehrer im Neuen Testament ist tatsächlich auch als erstes Jesus selber. Er wird mit dem Titel Lehrer angesprochen und er sagt dann, kein anderer soll damit angesprochen werden, aber es ist wahrscheinlich nicht die Bezeichnung, weil die Bezeichnung kommt ja dann im Epheserbrief auch wieder vor, sondern es geht um diese Verehrung, die Rabbiner hatten, diese über die Verhältnisse Verehrung im frühen Judentum. Das ist wirklich nur Jesus und niemand anders, beziehungsweise Jesus sagt, glaube ich, auch Nee, die Jünger sollen sich nicht mit diesem Titel ansprechen lassen. Okay, neben Jesus ist der eigentliche Lehrer der Heilige Geist. Johannes 13, Johannes 14, 1. Korinther 2. Er öffnet uns die Geheimnisse Gottes. Er offenbart Gott, er offenbart Jesus, er offenbart uns den Vater. Er zeigt uns, wer Jesus ist. Er ist der zweite Lehrer. In der frühen Christenheit im Jerusalem waren die 12 Apostel diejenigen, die zuständig waren, die Gläubigen zu unterweisen. Dann eben auch andere, und es geht um die gesunde Lehre als Teil des zentralen Auftrags. Lehrer sind Menschen, die Gott berufen hat, den Willen Gottes den Menschen kundzutun, sie zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Sie helfen, Zusammenhänge zu begreifen und das Wort Gottes kennenzulernen. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Evangelisten und mit den Propheten, über die rede ich dann später, nicht heute, also die Propheten, dann ist auch ein Teil ihres Auftrags, dieses zu tun, aber gibt eine Unterscheidung. Bei den Evangelisten geht es eher um diese grundlegende Lehre bis zur Bekehrung, also Grundkurs des Glaubens. Alpha-Kurs ist ein klassischer Kurs, wo es dann ja auch um Lehre geht, aber es geht bis zum dem Punkt, wo Leute dann zum Glauben kommen. Und bei dem klassischen Lehrer geht es dann um die Reife, Christen in Reife hineinzuführen. Und der Prophet unterscheidet sich vom Lehrer dadurch, dass der Lehrer eher göttliche Grundprinzipien und Wahrheiten verkündet und dass die Lehre des Lehrers eher Allgemeingültigkeit hat und prophetische Botschaft ein Wort ist für die jetzige Situation, in die konkrete Situation hineingesprochen. Die Quelle des Lehrers ist die Heilige Schrift und die Quelle des Propheten ist die Offenbarung im direkten Moment. Das Werk des Lehrers ist mehr eine Auslegung der Offenbarung und der Prophet, da geht es mehr um Offenbarung als um Auslegung. Nicht immer können wir die Auslegung des Lehrers jetzt und hier sofort verwenden, gebrauchen. Es legt wie ein Fundament. Deshalb sind Predigten auch nicht immer so, dass sie in die konkrete Situation hineinsprechen, sondern legen wie ein Fundament oder ein Seminar, auf das man dann in der konkreten Situation zurückgreifen kann, während die prophetischen Worte, die wir im Gottesdienst auch erwarten und bekommen, in die konkrete Situation hineinsprechen, der Menschen, die jetzt gerade hier sind, für heute. Das ist der Unterschied. Der Lehrer ist also eine Person des Wortes, die es liebt, in den Schriften zu forschen, den Fragen auf den Grund zu gehen, sorgfältig zu arbeiten, genau zu arbeiten und möglichst die Bibel zu Wort kommen zu lassen. Er schöpft die Lehren aus der Heiligen Schrift. Es geht beim Dienst des Lehrens auch um das Klären von strittigen Fragen in der Bibel. Wie versteht man dies oder jenes? Wie geht man um mit dem oder jenem? Ja, das widerspricht sich doch. Und wie geht man damit um? Und auch mit dem Umgang mit von Irrlehren. Gemeinden, die keine gute Lehre haben, sind sehr gefährdet, in die Irre zu gehen, weil es immer wieder auch Irrlehren gibt. Der Lehrer macht die Bibel lebendig und lockt dazu, die Bibel selber zu erforschen und möchte, dass die Gläubigen nicht nur Zuhörer bleiben, sondern selbst fähig werden, das Wort zu verstehen, sich hineinzubegeben und selber fähig werden, aus dem Wort Erkenntnis zu erhalten und selber Nahrung aus dem Wort zu nehmen und diese Erkenntnisse im Leben praktisch anzuwenden. Es hat mal jemand gesagt, die rechte Lehre ist wie das Knochengerüst im Leib Christi. Ohne rechte Lehre ist alles ganz... Also eine Qualle hat kein Knochengerüst. Da fällt alles zusammen, ist alles wabbelig. Ja, und jetzt möchte ich noch etwas praktisch umsetzen. Und ich habe jetzt einen Fragebogen erarbeitet und der wird jetzt mal ausgeteilt. Ja, und es geht darum, um diese drei Begabungen. Ich hatte ja vorher gesagt, ich würde mir sehr wünschen, dass wir finden. Dass wir finden in der Gemeinde, wer hat eine evangelistische Begabung, wer hat eine hirtliche Begabung, wer hat eine Lehrbegabung. Ich glaube, dass es wirklich viele sind. Statistisch sagt man, es sind natürlich nie alle, weil das, sonst wäre es ja keine spezielle Gabe, wenn sie alle hätten, sondern es sind immer so 10% oder so, die vielleicht das eine oder das andere haben. Und es ist zum einen, am Anfang fängt es immer an, dass ich mir überlege, wer könnte das haben? Also das sind die ersten Fragen. Dann gibt es, also von wem weiß ich, dass er sie dafür brennt, dass andere Menschen zum Glauben kommen? Zum Beispiel, von wem weiß ich das? Oder von wem habe ich das Evangelium gehört, sodass ich zum Glauben gekommen bin? Kann natürlich sein, das war jetzt Billy Graham, der ist nicht hier, da wissen wir schon, dass es ein Evangelist war. Aber vielleicht war es ja auch hier in der Gemeinde, dass jemand hier in der Gemeinde zum Glauben gekommen ist durch einen bestimmten Menschen oder durch verschiedene Menschen. Und dann die zweite Rubrik ist jeweils die Frage an jemanden selber. Ich brenne dafür, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Ich habe in den letzten 2 Jahren ein oder mehrere Menschen zum Glauben geführt. Ich habe Kontakt zu Nichtchristen, für die ich mir nichts lieber wünsche, als dass sie Jesus kennenlernen und ihm folgen. Und dann dasselbe für die hirtliche Gabe. Erstmal Einschätzung von anderen. Zu wem würde ich gehen, wenn ich ein Problem hätte? Wer ist mir nachgegangen, als ich vom Weg abgekommen war? Von wem habe ich schon geistliche Nahrung empfangen? Wer hat mich schon vor Irrlehren geschützt? Oder für einen selber, ich höre gerne Menschen zu, wenn sie in Not sind. Ich gehe gerne Menschen nach, wenn ich sie lange nicht mehr gesehen habe. Ich gebe gerne geistliche Nahrung weiter und helfe mit zum Wachstum anderer. Und genauso für die Lehrbegabung. Wer hat mir biblische Sachverhalte gut erklärt? Wer hat dazu beigetragen, dass in mir die Liebe zum Wort Gottes geweckt wurde? Und jetzt für einen selber, ich erkläre gerne biblische Sachverhalte anderen persönlich. Das wäre im 1-zu-1-Gespräch, das ist auch möglich und wichtig. Ich erkläre biblische Themen gerne in Gruppen, habe auch schon die Rückmeldung erhalten, dass andere etwas von mir gelernt haben. Es geht ja auch immer darum, es kann sein, ich denke, ich kann gut lehren, aber noch nie hat irgendwas von mir gelernt. Dann habe ich mich getäuscht. Ich arbeite gern biblische Themen aus und gebe sie gerne weiter. Ich liebe das Wort Gottes. Und wenn ihr die Freiheit habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr es ausfüllen würdet und unten auch euren Namen draufschreibt. Bei den Eigeneinschätzungen könnt ihr Kreuzchen machen. Ihr könnt es auch mitnehmen, drüber meditieren in eurer stillen Zeit. Und mir eine Mail schreiben. Ich fände es super schön, wenn wir die einzelnen Begabungen und Berufungen fördern könnten und dann auch schauen, hast du schon einen Platz, der deiner Begabung entspricht oder noch nicht? Möchtest du einen Platz? Ja. Genau. Ist das okay? Ja, ja, klar. Ja, ja, ihr könnt ja darüber beten. Betet darüber. Denkt drüber nach. Ich hoffe, es ist okay für euch alle. Ich habe darüber nachgedacht, ob es irgendjemand, ob es nicht so geschickt wäre. Wir haben gerade im Vorgebet auch nochmal drüber nachgedacht. Aber ich dachte, okay, wenn man der genannt wird, ist es ja ein Kompliment, ne? Es ist ja ein etwas Positives und selber kann man sich selber einschätzen und dann ist es auch die Frage, ihr könnt es abgeben oder auch damit umgehen, wie ihr möchtet. Also einfach, wäre schön, wenn ihr es abgibt, aber wenn ihr es nicht wollt, ist halt Sinn. So, okay, dann würde ich gerne beten und dann feiern wir Abendmahl. Jesus, danke, dass du uns teilhaben lässt an deiner Berufung. Du bist ja nicht nur der Hirte gewesen und der Lehrer, sondern du warst der erste Missionar, du warst der erste Evangelist, denn du hast dich senden lassen vom Vater auf diese Erde und hast die Liebe Gottes verkündet und hast Menschen in die Nachfolge gerufen. Du bist das Beispiel für alle diese drei Begabungen. Und vielen Dank, dass du uns teilhaben lässt an dir, an etwas von dir. Das ist so gewaltig, das ist so großartig. Und ich bitte dich, dass wir das erkennen, dass wir das verinnerlichen. Und es gibt ja noch so viel anderes, wo du uns teilhaben lässt an dir. Und Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Vineyard Aachen diesen deinen Leib hier an diesem Ort darstellen und du uns gebrauchen kannst, damit du deine Werke tun kannst in dieser Stadt und auch darüber hinaus. Und dass jeder seine Berufung findet, seinen Platz einnehmen kann und dass wir einander fördern darin und miteinander schauen, wo die Plätze sind und wie alles eingerenkt werden kann. Jesus spricht zu uns und lass uns diese Schönheit deines Leibes immer mehr erkennen.